Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo. Und zwar, wir fragen heute eine Autorin. Aber nicht nur, was sie liest, sondern auch, was sie geschrieben hat. Genau. Wir begrüßen ganz herzlich Frau Eva Martina Weyer in unserem schönen Podcast. Hallo, Frau Weyer.
Hallo, guten Tag.
Es geht um Ihr Buch Tabakpech. Herzlich willkommen, Frau Weyer.
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind, weil Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben. Bevor wir da in das Buch gleich kopfüber einsteigen, vielleicht können Sie sich ganz kurz ein bisschen vorstellen, weil wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, das ist Ihr erstes Buch. Sie haben sehr lange dafür recherchiert, aber das ist ja nicht das Einzige, was Sie bisher gemacht haben.
Natürlich ist es nicht das Einzige. Also ich habe fast 40 Jahre als Journalistin in einer Tageszeitungsredaktion östlich von Berlin gearbeitet und über meine Heimatstadt Schwedt an der Oder und über die ganze Region geschrieben. Und mit 60 Jahren habe ich mich als Journalistin selbstständig gemacht.
Wow.
Ja. Und dieser Beruf ist und war ein Glück für mich, denn ich komme mit interessanten Menschen zusammen, die lieben, was sie tun, und ich lerne über ihre Tätigkeit und den Berufsalltag, lerne ich selbstständig dazu. Zum Beispiel, ich gehe ins Theater, sehe, wie die unterschiedlichen Gewerke, Maske und Bühnenbild und Schauspieler, wie die zusammenwirken und eine Produktion auf die Beine stellen. Ich gehe aber auch in Krankenhäuser zu Ärzten und Schwestern und erfahre was aus ihrem Berufsalltag. Ich darf Handwerker besuchen, vom Bäcker bis zum Dachdecker und bis zur Hutmacherin. Und ich erlebe gerade in meiner Heimatstadt Schwedt den Kampf der Ingenieure und auch der Mitarbeiter dort um den Erhalt der Raffinerie. Und das ist ein Thema, was mich sehr bewegt, weil mit dem PCK, mit der PCK-Raffinerie steht und fällt das Glück dieser Stadt. Darüber habe ich sehr viele Berichte geschrieben.
Das ist ja jetzt auch nicht der typischste Schritt, sich mit 60 noch als Journalistin selbstständig zu machen. Das ist natürlich ganz toll. Aber wie sind Sie denn dazu gekommen?
Also ich wollte mir selber mehr Freiraum verschaffen, hatte ein paar Ideen so im Kopf, die ich realisieren wollte. Und das war eigentlich der springende Punkt. Und das Zeitfenster, also ich habe gedacht, wenn nicht jetzt, mit 63 traust du dich nicht mehr.
Wahrscheinlich jetzt nicht an den 3 Jahren gehangen, oder? Aber ja, es ist ja, glaube ich, auch, also ich kann es ja wirklich gut nachfühlen, das ist ein Beruf, den kann man sehr, sehr lange machen. Der ist sehr, sehr lange aufregend, sehr, sehr abwechslungsreich. Sie haben es schon geschildert. Und ich glaube, ja, man kann damit nicht aufhören, oder? Das denke ich jetzt einfach mal, weil ich spreche jetzt wirklich mal aus meiner Perspektive. Da sitzen wir beide quasi in einem ähnlichen Boot. Es gibt halt einfach so viel zu erzählen, oder? Und man kann die Leute so viel fragen und es ist alles spannend.
Ja, es ist ein großes Geschenk, dass man fragen darf und selber aus jedem Gespräch, aus jedem Interview etwas für sich persönlich mitnimmt. Erkenntniszuwachs, ja?
Ja, genau.
Und ja. Auch, ich sag mal, ein Stück Demut, also dass man sich selber nicht so und seine Probleme nicht so wichtig nimmt, sondern andere haben auch einen schweren Alltag zu bewältigen und machen das ganz großartig.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist schön, ja, ist schön gesagt. Ist das denn auch, also ist praktisch ihre tagtägliche Arbeit, sage ich es einfach mal. Ist das auch der Punkt gewesen, wo Sie auf das Thema für Ihr Buch gestoßen sind?
Ja, genau das war's. Also ich habe mich selbstständig gemacht und das war ein ganz kurzes Zeitfenster. Die Museumsleiterin vom Stadtmuseum in Schwedt, die hat mich nämlich gefragt, ob ich Interviews führen möchte mit Zeitzeugen aus dem Tabakanbau. Man muss dazu wissen, rings um Schwedt und in der Uckermark, was unser Landkreis ist, ist das größte zusammenhängende Tabakanbaugebiet von Deutschland. Und viele denken jetzt bei Tabak an Kuba und Karibik und eine dicke Havanna, aber so ist es ja.
Ja, genau.
Also auch Deutschland ist ein bedeutendes Tabakanbauland gewesen, heute noch auf einem kleinen Flecken in der Uckermark, aber auch in der Pfalz zum Beispiel. Ja, und ich hatte das große Glück, mit den Zeitzeugen aus dem Tabakanbau sprechen zu dürfen. Ich habe mit Frauen und Männern gesprochen und was die mir erzählt haben aus ihrem Alltag, wie man die Tabakpflanze zum Beispiel erntet. Man blattet den Tabak. Die wird von oben nach unten, wird die Pflanze, die ist so groß wie ein Mensch oder noch größer, von oben nach unten werden die Blätter geblattet, also geerntet. Und dann sitzt man in der Scheune zusammen und fädelt den Tabak auf Schnüre. Und diese Schnüre werden dann in die Scheune oben unter das Dach, unter die Dachbalken gehängt. Und dort muss der Tabak trocknen. Und der muss eine bestimmte Trockenheitsgrad haben und dann kommt der Aufkäufer und entscheidet über die Qualität und macht den Daumen hoch oder runter. Ja, das ist der Alltag der Tabakbauern.
Aber ganz ehrlich, also Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, ich hätte jetzt Tabakanbau in ganz andere Regionen dieser Welt geschickt, gedanklich. Und hätte jetzt nicht dran gedacht, dass sich das tatsächlich lohnt, hier Tabak anzubauen, also in unseren Breitengraden, sagen wir mal so ganz einfach, oder eben speziell in der Uckermark-Pfalz, wusste ich ganz ehrlich, ich gebe es wirklich ehrlich zu, ich wusste das auch nicht, dass da auch Tabak angebaut wurde. Ist es was gewesen, wo Sie gesagt haben, auch für Sie war das sehr ungewöhnlich, dass Sie da einfach dann noch mehr dazu wissen wollten?
Also ich bin ja hier aufgewachsen und habe am Stadtrand immer die großen Tabakfelder gesehen. Ich habe gesehen, wenn im Mai, wenn die Bauern aufs Feld gegangen sind und quasi die ersten zarten Tabakpflanzen in den Boden gebracht haben. Also ich bin ja damit als Zuschauerin aufgewachsen, aber wusste nicht, wie viel schwere Arbeit da drin steckt. Ja, dass man schon im März anfängt, den Tabaksamen in kleine Kästchen auszusehen und vorzukeimen. Und Tabaksamen ist zum Beispiel noch kleiner als Mohnsamen, den wir täglich auf den Brötchen haben. Also den kleinen Mohnsamen und noch kleiner ist der Tabaksamen. Ja. Und von der Tabakanzucht bis zur Ernte durfte ich eben den Bauern und den Bäuerinnen Löcher im Bauch fragen. Und die haben ja alles erzählt. Aber es war nicht nur so technisch. Ich wollte ja nicht nur diese Aufzucht und die Schwere der Arbeit kennenlernen, sondern ich habe ganz viel auch persönliche Schicksale kennengelernt und bin darüber auf die Idee für meine Geschichte gekommen. Es war nämlich so, dass die Frauen, vor allen Dingen die Frauen, die die ganze Familie zusammengehalten haben, die in Haus und Hof schwere Arbeit verrichten mussten, gerade diese Frauen, die haben sich oft für Haus und Hof und Kind entschieden und die hatten auch Träume zur Selbstverwirklichung, wie meine Heldin Elfi im Roman. Und diese Träume konnten sie nicht verwirklichen, weil sie sich für die Pflicht entschieden haben. Und so ist es, genau so ist es nämlich meiner Elfi im Roman ergangen. Die wollte nämlich Sängerin in Berlin werden. Als sie noch Kind war, hat sie im Kirchenchor gesungen. Und der Pastor, der ein Hugenotte war, weil die hugenottischen Einwanderer haben den Tabakanbau in unsere Region gebracht. Also dieser Hugenotte mit dem schönen Namen Hans Hürtchen, der hat zu ihr gesagt, ach Elfi, du hast so eine glockenhelle Stimme, du müsstest Unterricht in Berlin nehmen. Aber das war nun Mitte der 1930er Jahre und es brach der Zweite Weltkrieg aus, der Pastor wurde eingezogen und es ist immer nie dazu gekommen, dass Elfi ihren Wunsch äußern konnte, Mensch, ich will aber nach Berlin, ich will Unterricht nehmen. Ja, also es kam der Krieg, dann kam die Nachkriegszeit, ihr Heimatdorf und die Heimatstadt waren zerstört. Sie hat mit angepackt, Haus und Hof wieder aufzubauen und dann ist sie mit 18 schwanger geworden und hat sich für das Kind und die Liebe entschieden. Und während ihrer ganzen Zeit, wo sie Kinder großzieht und auf dem Hof arbeitet, hadert sie aber so mit dem Schicksal. Bei ihr wurmt es immer so ein bisschen und bohrt, ach Mensch, wäre ich doch bloß nach Berlin gekommen. Und diesen Wunsch kann sie sich nicht erfüllen und ist unzufrieden. Und eines Tages nach dem Auffädeln des Tabaks in der Scheune geht sie ins Schlafzimmer und zieht den Reisekoffer vom Schrank. Mehr will ich jetzt nicht verraten.
Das ist ein toller Cliffhanger. So, jetzt ist das Tolle ist ja tatsächlich, also Sie haben jetzt ja schon ganz viele Aspekte von dem Roman jetzt einfließen lassen in die kurze Beschreibung. Mal ein Schritt in Richtung historische Einbettung. Also der Roman, der begleitet die Elfi ja wirklich, also über mehrere Jahrzehnte, ja, und so wirklich prägende historische Ereignisse. Also es ist der Zweite Weltkrieg, es ist der Mauerfall, also Mauerbau, Mauerfall, alles, ja. Fließen da auch persönliche Dinge ein, die Sie, also jetzt nicht den Zweiten Weltkrieg, aber andere Dinge, die Sie erlebt haben in der Region?
Also keine Erlebnisse, die ich, also was ich selber mitbekommen habe. Ja,
ja, aber von den Menschen, die Sie interviewt haben, den Zeitzeugen?
Ja. Mhm. Es ist eine große Familiensaga, die sich wirklich erstreckt von 1930 bis 1995. Da hört Elfi, also ich will es nicht verraten, aber da trifft Elfi eine Entscheidung. Ja. Und, okay. Und viele Erlebnisse haben mir die Zeitzeugen erzählt. Ich habe die gerauft, manche zugespitzt oder abgestumpft. Und zum Beispiel kommt bei mir ein junger Mann zu Tode, weil er auf dem Feld Tabakpflanzen pflanzt und er entdeckt da was und denkt, oh, was ist denn das? Und kratzt da so ein bisschen dran rum und schuppert, oh, ein Schatz. Aber das war sein letzter Gedanke, weil es eine Bombe war, ein Blindgänger. Und gerade die Oder war heiß umkämpftes Gebiet damals. Also die Russen sind hier angerückt, sind über die Oder gekommen. Und noch heute ist unser Gebiet ganz stark munitionsbelastet.
Und, okay.
Ja, und auch heute ist der Kampfmittelräumdienst ist jeden Monat hier und muss was räumen und die Bevölkerung warnen und die Deiche werden gesperrt, weil gerade in der Nähe der Oder ist die Munition niedergegangen, ja, die Bomben und die Granaten.
Mhm. Gibt es dann für Elfi so eine Art reales Vorbild, was Sie im Kopf hatten, oder ist es eher so, dass da wirklich alle Erfahrungen, Berichte, die Sie so gesammelt haben, zusammengeflossen sind?
Also es ist so, dass ich eigentlich viele Frauen in diese Elfi hineingepackt habe. Ja, von jeder Frau etwas. Und in Summe ist dann wirklich rausgekommen, die Sehnsucht von Elfi, sich von Haus und Hof zu befreien, aber auch ihr Dilemma, sie kann ja ihre Familie und ihre Verantwortung nicht aufgeben. Also das ist die Sehnsucht nach der Sängerin, aber auch die Sehnsucht nach der Familie. Also Verantwortung tragen für die Familie ist ein großes Thema für mich in diesem Roman. Weil ich immer denke, na Mensch, heute entscheiden sich viele Frauen, sehen das etwas lockerer, etwas anders und geben zu schnell auf.
Ja, ich denke mal, früher hatte man vielleicht bei dieser Entscheidung, also war der Druck von außen auch noch viel größer, obwohl der Druck von außen natürlich auch auf Frauen immer noch groß ist. Aber früher, denke ich mal, war der noch deutlich größer.
Ja, das stimmt. Also wenn man einmal in so eine landwirtschaftliche Familie hineingeboren wurde, dann hatte man keine Chance. Da musste man durch. Ja. Und es sind bestimmt wirklich tausende Frauen gewesen, tausende junge Mädchen, die andere Ideen hatten, sich selbst zu verwirklichen und denen es nicht geglückt ist. Wie meiner Elfi, der ist es auch nicht geglückt.
Naja, weil die waren ja wirklich stark von diesen ganzen äußeren Umständen natürlich geprägt und halt eben von der Dominanz der Männer auch, oder? Die bestimmt haben, wo es lang geht, ja, und was man so als Erwartungshaltung auch seitens der Gesellschaft insgesamt hatte, oder?
Ja, genau.
Insofern, also kann man schon sagen, man erfährt auch einfach ganz, ganz viel aus ihrem Buch über die Rolle der Frauen damals, oder? Über die, ja, ich will sagen, die Umstände, Zwänge, was auch immer, die Möglichkeiten oder auch Unmöglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, oder?
Ja, genau so ist es. Aber ich will es nicht so sehr streng politisch anbinden. Es ist alles sehr, das nehme ich für mich in Anspruch.
So war die Zeit.
Poesievoll stelle ich das auch dar. Mhm. Ja. Und es ist für mich so ein roter Faden, dass die Alten und die Klatschmäuler, die spielen bei mir im Hintergrund immer eine Rolle. Und die alten Weiber wissen sowieso alles besser. Ja, und beeinflussen natürlich auch Elf und ihre Jungen, ihre Schwestern in ihrer Meinung. Mhm. Und einmal gibt es die Klatschweiber und dann gibt es aber auch die guten Weiber, die wie gute Geister die aufwachsenden Kinder behüten und immer eine Stulle mit Schmalz für die übrig haben. Und eine ganz starke Tradition ist es bei den Tabakbauern, man sitzt in der Scheune und fädelt den Tabak auf. Und da sitzt man auf langen Holzbänken, hat Tabaknadeln, die sind so groß wie ein Unterarm. Und mit diesen Tabaknadeln fädelt man die einzelnen Blätter auf und immer durch die Rippe durch. Also die Blattrippe und da fädelt man den Tabak auf. So, und die Frauen arbeiten, klatschen, also tratschen und um sie herum sind die Kinder. Und die Kinder kriegen natürlich Riesenohren, was die Weiber so zu erzählen haben. Die sind nämlich nicht ganz astrein immer, was sich Frauen im Dorf so erzählen. Ja. Und jetzt muss ich mal überlegen, dass ich das ein schönes Zitat. Ja, also eine Rolle in meinem Buch spielt auch Plattdeutsch. Das setze ich an einigen wenigen Punkten ein. Und in dieser Situation, wenn die Frauen so beisammen sitzen, sagt eine meiner Nebenheldinnen, die ein guter Geist ist, die Lust in der Büchs ist noch immer Dorwest. Versteht ihr das?
Nee.
Also das ist die Sexualkunde für die lauschenden Kinder. Die Lust in der Hose ist noch immer da gewesen. Und
okay.
Ja, also eine meiner Romanfiguren ist die gute Seele von Skanze. Sie spricht bisweilen Plattdeutsch, sie kann auch Hochdeutsch sprechen, ja. Aber es ist eben das Plattdeutsch, wie man es in Pommern spricht. Also Pommern ist hier im Nordosten von Deutschland, ja. Und das habe ich bewusst eingesetzt, um meinem Roman auch ein Stück Lokalkolorit zu vermitteln. So, und obwohl ich es gut verstehe, kann ich kein Platt sprechen. Und deshalb mögen es mir die Zuhörer verzeihen, wenn es jetzt hier etwas unrund klingt. Aber Hedi, mein guter Geist, sagt zum Beispiel, was einer hat, das hat high. Könnt ihr das verstehen?
Mhm. Ja, gut.
Was? Okay.
Ja, also was einer hat, das hat er, oder?
Ja.
Das hat er.
Ja, ja. Genau. Oder beim Öffnen des Kinderzimmers, was zum Teufel ist hier wieder los?
Ja, klar.
Ja, gut. Also ich darf es natürlich auch nicht zu schwer machen, weil die Leser sollen es ja auch begreifen. Ne? Und
ja.
Die Bauern und ihre Frauen haben natürlich genau geschaut, dass die Kinder nicht rauchen. Mein Roman ist auch kein Plädoyer fürs Rauchen und für Nikotingebrauch. Ganz vorne an steht wirklich das Schicksal einer Frau und also die Beschreibung dieser Landschaft. Ja?
Mhm. Ja, die Landschaft ist ja quasi... Also im Grunde ja auch so ein ganz eigener Charakter, finde ich. Also in Ihrem Buch ist ja die Landschaft ja praktisch ja fast auch schon ein Protagonist, ja, weil der eine große, also diese Landschaft spielt ja eine große Rolle. Wie haben Sie das geschafft? Also diese, also für mich war es wirklich so, man fühlt sich in diese Landschaft so rein, ja, so in so Flussauen, Tabakfelder. Also es kommt schon sehr, sehr lebendig, ja.
Ja. Das ist mir auch nicht schwer gefallen, weil ich liebe diese Landschaft. Ich bin hier aufgewachsen und musste nur die richtigen Worte finden.
Ja. Das klingt so leicht.
Ja.
Und das beim ersten Buch, oder?
Also es ein bisschen zu feilen und ein bisschen schön zu schreiben, da war ein kleines Stück Arbeit bei, aber eigentlich habe ich genau gewusst, du willst den Flug der Kraniche beschreiben, du willst den Nebel in den Wiesen beschreiben und das ist dann leicht gegangen. Und eine Sache wollte ich noch erzählen. Weil wir gerade von Nikotinmissbrauch gesprochen haben. In meinem Buch kommt eine Szene vor, wo die Frauen, wie gesagt, die sitzen in der Scheune, fädeln Tabak auf und oben auf dem Balken hat sich Ella verkrümelt. Und Ella ist so 12, 13 Jahre alt, in der Pubertät. Und die Frauen sitzen eben unten, Ella lauscht und die Frauen erzählen sich, Ja, unsere Ella, die hat neulich in der Bushaltestelle hat die Dorfjugend zusammengestanden und unsere Ella war dabei und hat geraucht. Und Hedi steht auf, stemmt die Hände in die Hüften. Sie weiß natürlich, dass oben auf dem Balken Ella ist. Und sie sagt, was hast du schon wieder mogt? Du hast all wieder heimlich rogt. Also, was hast du schon wieder gemacht? Du hast heimlich geraucht. Ne? Und Ella muss sich jetzt, die sitzt oben auf dem Balken und fühlt sich jetzt gezwungen, sich zu verteidigen. Ja, und das macht sie dann auch.
Dadurch, dass die Region ja auch dann vom Tabak profitiert hat, wirtschaftlich, hatte das Rauchen dann auch einen anderen Stellenwert?
Also das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, die Bauern haben hier nicht döller geraucht als anderswo. Aber es hatte zu Kriegszeiten, war das, und auch zu Nachkriegszeiten, war Tabak eine harte Währung. Also ich beschreibe eine Szene, dass eine Zigarette an der Front oder bei den Soldaten, kann eine Zigarette das Heimweh stillen, die Sehnsucht nach zu Hause, nach Frau und Kind, und kann auch über die Kälte der Nacht retten. Und da waren Zigaretten ganz wichtig. Und nach dem Krieg war Tabak eine harte Währung auf dem Schwarzmarkt in Berlin. Und da müssen zwei meiner Mädchen oder zwei meiner Romanheldinnen müssen auch nach Berlin fahren und müssen da Tabak auf den Schwarzmarkt bringen, was natürlich gefährlich ist, weil die Polizei an geheimen Ecken steht und sie dürfen sich nicht erwischen lassen.
Da ist wirklich eine Menge drin. Jetzt haben wir von Tabak, wir sprechen gerade von Tabak, okay? Ihr Buch heißt Tabakpech. Und was hat es denn mit diesem Begriff auf sich?
Ja, das ist schön, dass Sie darauf kommen, weil Tabakpech ist der Saft der Pflanze, die bei der Ernte, also beim Blatten, aus den Blättern tropft oder spritzt, ja. Und man hat dann als Bäuerin diesen schwarzen Saft an den Händen, der kriecht in jede Pore, in jede Ritze, der kriecht unter die Fingernägel. Und man hat diese schwarzen Hände dann wirklich die ganze Erntezeit über und kriegt das auch nicht ab. Ich habe eine Frau nach einem Rezept gefragt, also es gibt zwei Rezepte. Ja, also viel waschen und mit Handwaschbürste ist natürlich klar. Aber ein gutes Rezept ist, wenn am Feldrand eine Pfütze ist, also in die Pfütze zu greifen, mit Sand und Pfützenwasser abzuwaschen, das kriegt man, da kriegt man den ersten schweren Dreck weg. Und das andere Rezept ist Männersocken waschen. Also richtig schön, aber nicht in der Waschmaschine, sondern mit der Hand. Genau, möglichst noch mit Waschbrett. Ja, und dann sind die Finger einigermaßen sauber. Und es war früher auch für die Frauen, es war wie so ein Makel, mit schwarzen Händen durch die Stadt zu gehen oder einkaufen zu gehen. Ja, also es hieß ja früher nicht Supermarkt. Die ersten größeren Einkaufsgelegenheiten kamen auf, wo man mit einem Korb durch die Regalreihen ging, mit einem Henkelkorb, der über den Unterarm gelegt wurde, ja. Und meiner Heldin ergeht es auch so, die greift mit ihrer Hand zu einer weißen Zuckertüte. Und sie merkt, oh, deine Hände, die sehen so schwarz aus. Und sie spürt aber in ihrem Rücken den Blick einer anderen Frau, die ist elegant. Das beschreibe ich. Und was daraus wird, das muss man nachlesen. Tabakpech ist ja zum einen der Saft, der aus der Pflanze tritt und die Hände der Frauen so schwarz macht. Aber zum anderen klingt das Wort Pech auch damit rein. Und Pech wie Pechmarie, vom Pech verfolgt sein, das ist das Gefühl, was meine Romanfigur Elfi hat. Und diese Doppeldeutigkeit, die wollte ich gerne haben. Ich denke mal, der Leser spürt das auch in der Mitte des Romans.
Aber eigentlich auch wirklich interessant, weil eigentlich, also Tabak hat ja die Region ja schon auch reich gemacht, ne? Ja. Also war ja ein ganz irre wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ja. Und dann diesen, also das praktisch als Makel zu haben, ist ja auch so eine.
Ja. Also man.
Zweischneidige Sache, ne?
Dass die Region davon reich, also von Reichtum würde ich nicht sprechen. Ich würde eher von Wohlstand sprechen, ja? Aber es war ein hart erarbeiteter Wohlstand, der auch immer darauf hinauslief, können wir unseren Kindern einen Winteranorak kaufen? Oder sparen wir lieber dafür, dass wir unser Hausdach decken lassen? Oder sparen wir auf lange Sicht für ein Auto oder einen Fernseher? Ja, das waren so die Gedanken. Wenn im Oktober, November der Aufkäufer kam und das Geld dann, so also kurz vor Weihnachten war das Geld dann meistens auf dem Konto. Das brauchte erst, ne? Der Aufkäufer musste noch ein paar bürokratische Dinge erledigen und dann war das Geld meist vor Weihnachten auf dem Konto und die Bauern freuten sich dann und hatten ein paar Wochen Vorfreude. Was können sie mit dem Geld alles so machen?
Das waren aber immer eigene Höfe, die dann auch selbst angebaut haben und nicht organisiert in größeren, ich sag jetzt mal, Verbünden oder Fabriken oder so, sondern wirklich alles.
Es war beides. Also die Männer und Frauen sind tagsüber in die Genossenschaft gegangen. Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft hat Tabak im großen Stil angebaut, auch Gemüse und Mais und Kartoffeln. Und die Frauen und Männer haben einen schweren Arbeitstag schon hinter sich gehabt. Aber weil die Löhne in der Genossenschaft nicht so hoch waren, hat sich jeder noch mit einer Ecke Tabak selber noch Geld dazu verdient. Und das war eigentlich das, womit die Bauern dann gerechnet haben, ja, was dann die Weihnachtsgeschenke waren oder das Persönliche, worauf man lange gespart hat.
Aber dann trotzdem ein sehr hartes Leben, weil es war ja dann eigentlich nur noch Arbeit.
Es war nach der Arbeit, ging es nochmal ran auf dem eigenen Feld. Vor allen Dingen die Frauen haben das durchgehalten, muss ich immer sagen. Die hatten eine doppelte Belastung. Kindererziehung, Haus und Hof, Einkaufen, Küche.
Und wie sieht das heute aus? Also ist das immer noch ähnlich oder wird inzwischen gar kein Tabak mehr angebaut?
Also der Tabakanbau in der Uckermark liegt eigentlich da nieder. Es gibt nur noch eine große Firma, die nennt sich Uckermark Tabak GmbH. Die baut 70 Hektar Tabak an und erntet auch noch jedes Jahr, hat Erntehelfer, weil die Arbeit so schwer ist, hat sie Erntehelfer aus Polen und Rumänien. Und im Privaten gibt es keinen Tabakanbau mehr hier. Und das ist, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber in die Richtung geht auch das Ende meines Romans.
Das ist ja eine Geschichte, die ja unheimlich gut verfangen hat, weil Sie haben ja für diese Geschichte, Ihre Geschichte, die Sie geschrieben haben, einfach auch gleich einen tollen Verlag gefunden. Und dieses Buch, es ist auf dem Markt, jetzt ganz frisch. Genau, ganz, ganz frisch. Und das ist ein großes Glück. Sie haben sich da auch sehr, sehr drüber gefreut. Und Sie waren damit jetzt auch schon auf der Buchmesse zu sehen.
Ja, so ist es. Ich habe am Stand meines Verlages, das ist der Verlag Strux Edition in München, ich habe am Stand meines Verlages gestanden, meine Verlegerin kennengelernt. Och, ich habe eine Verlegerin, habe ich immer gedacht, wenn ich das manchmal. Also erstmal war es ein großes Geheimnis, dass ich einen Roman schreibe. Das haben nur zwei Leute gewusst und meine Familie. Oh. Ja. Okay. Und als ich das dann erzählen konnte, also mir selber grünes Licht gegeben habe und gemerkt habe, Mensch, ich habe eine Verlegerin, da war ich selber erstaunt über diesen Satz. Ja.
Ja, wunderbar. Ja, aber es ist auch interessant, dass Sie sich persönlich tatsächlich auf der Buchmesse erst kennengelernt haben, ne?
Ja, wir haben sonst nur telefoniert und über E-Mail und Lektorat lief alles am Computer. Lief gut, ja.
Also Sie hatten ja schon gesagt, Sie sind an das Thema schon durch Ihre Journalistentätigkeit rangekommen, aber es ist ja dann nochmal ein größerer Schritt, dann wirklich ein Buch zu schreiben und so viel Zeit zu investieren. Ja. Woher entsprang denn der Wunsch?
Also ich wollte schon immer einen Roman schreiben. In ganz jungen Jahren habe ich schon Gedichte und Geschichten geschrieben. Dann habe ich diesen Wunsch durch meine tägliche Arbeit etwas aus dem Auge verloren und dass es jetzt zu diesem Roman gekommen ist. Da mussten erst einige Puzzlesteine an ihren richtigen Platz fallen. Und einer dieser Puzzlesteine war eben, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und der andere Puzzlestein war die Frage vom Stadtmuseum, willst du nicht mit Zeitzeugen sprechen? Ja. Und dann gab es noch eine schöne Begebenheit. Ich habe nämlich mein ganzes Recherchematerial dann bei der Museumsleiterin abgegeben. Wir saßen bei ihr im Büro an einem runden Tisch und sie fragte mich dann, was ist denn jetzt die Quintessenz deiner ganzen Recherchen, aus deinen ganzen Gesprächen? Und da konnte ich ziemlich schnell antworten, das ist der Respekt vor der Lebensleistung dieser Frauen und Männer. Was die mir erzählt haben, schwere Arbeit in der Landwirtschaft und dass die Kinder großgezogen haben und aus diesen Kindern ist alles und aus diesen und auch noch und aus allen diesen Kindern ist etwas geworden. Und dann habe ich erzählt, von der Traurigkeit einer Frau, die hat gesagt, ja, wir geben den Tabak auf. Ach, und eigentlich bestimmt der Tabak das ganze Jahr. Das Geschehen des ganzen, unseres ganzen Familienlebens hängt vom Tabak ab. Und nächstes Jahr, das wird ein Sommer ohne Tabak. Und da hat die Museumsleiterin auf den Tisch geklopft und gesagt, das ist doch ein toller Romantitel. Ja, das ist dann bei mir hängen geblieben und ein paar Tage später habe ich mich rangesetzt.
Wie lange haben Sie denn da dran geschrieben, an dem Buch?
Etwa anderthalb Jahre. Also ich muss dazu sagen, immer nach der Arbeit. Ich arbeite ja noch. Ne?
Ja, ich glaube, da bekommt man jetzt auch wirklich Lust, in das Buch reinzulesen, von den Schicksalen zu erfahren.
Ja.
Lesen Sie denn selber auch gerne solche historischen Romane oder Schicksalsberichte?
Also ich kann es gar nicht festmachen an historischen Romanen. Ich lese einfach gute Bücher, gute Literatur.
Ja. Das ist jetzt mein Stichwort. Was sind denn gute Bücher?
Also, Sie uns empfehlen können.
Ja, also genau. Ich könnte jetzt eine Stunde reden über gute Bücher und eine Empfehlung aussprechen, aber eine Empfehlung gilt Alina Bronski. Die hat nämlich das Buch geschrieben, Barbara stirbt nicht. Und mich begeistert immer, wenn ein Autor oder eine Autorin etwas auf schöne, ungewöhnliche Weise sagen kann. Und ich liebe die etwas lakonische Sprache von Alina Bronski. Sie ist eine genaue Beobachterin und herzensgute Erzählerin. Und in Barbara stirbt nicht geht es um ein altes Ehepaar, bei dem die Frau plötzlich schwer krank wird. Und der Mann hat sich noch nie mit Essen kochen und Wäsche waschen und Haushalt machen beschäftigt. Und weil er seine Frau liebt, er merkt plötzlich, dass er seine Frau liebt, ja. Und weil er sie liebt, wächst er in diese Rolle, Haushalt schmeißen hinein und pflegt nebenbei noch seine Frau. Und er wächst eigentlich über sich selbst hinaus. Und dann zweites Buch von Alina Bronski, und zwar Baba Dunjas letzte Liebe. Also das ist ganz großartig. Es ist kein dickes Buch. Es ist eine Liebeserklärung an das gelebte Leben und an den Wert der Heimat. So würde ich das mal zusammenfassen. Und zwar ist Baba Dunja eine alte Frau, die nicht aus ihrem Dorf in der Todeszone des Kernkraftwerkes von Tschernobyl weg will. Sie bleibt da eben und versucht zu überleben mit noch einer Handvoll anderen Leuten. Und ich habe mir noch eins rausgesucht. Letzte Empfehlung ist Claire Berest, eine französische Autorin, glaube ich. Und die hat das Buch geschrieben, Das Leben ist ein Fest, über Frida Kahlo. Und das ist ein ganz großartiges Buch, weil sie dort die Leidensgeschichte von Frida Kahlo beschreibt, die nach einem Straßenbahnunfall als junges 18-jähriges Mädchen so stark verletzt wird, dass sie eigentlich von diesem Unfall ihr ganzes Leben gezeichnet ist. Und das ist wieder so ein Frauenschicksal, was mich auch bewegt hat, weil trotz dieser starken körperlichen Verletzungen schafft es Frida Kahlo, sich künstlerisch auszudrücken. Sie wird eine ganz berühmte Malerin, die fantastische Bilder gemalt hat und die aber auch sehr gelitten hat an der Liebe zu ihren verschiedenen Männern.
Das habe ich auch gelesen. Das ist ganz schön. Es ist unglaublich, sie hat das Gefühlsleben komplett vom Himmel hochjauchzend bis zu Tode betrübt ausgelotet. Das fand ich so toll beschrieben.
Das empfehlen wir gerne. Ja. Und sehr, sehr schöne Bücher, ja. Aber ich muss jetzt zum Schluss, also außer, dass ich Danke sage, zumindest noch der Ausblick. Schreiben Sie schon am nächsten Buch?
Also über ungelegte Eier redet man ja nicht, ne? Ich sage mal ja. Und es geht um große Gefühle.
Vielen Dank, liebe Frau Weyer, für dieses wunderbare Interview, dass wir Sie das alles fragen durften und hoffentlich neugierig gemacht haben auf dieses wunderbare Buch. Wir sagen an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, seid neugierig, wen wir als nächstes als Gast haben. Bleibt unserem jetzigen Gast gewogen. Klickt da mal rein, schaut euch dieses wunderbare Buch an, kauft es, lest es. Ja, wir könnten schon, aber wir wollen nicht sagen, wer unser nächster Gast ist. Also bleibt uns treu, verfolgt uns, abonniert unseren Podcast und wir sagen an der Stelle vielen, vielen Dank für das Gespräch und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.